Ich grüße euch, auch die in weiter Ferne. Es ist großartig, dass ihr euch aufgemacht habt an diesem Sommertag, an diesem Sonntag, dass wir gemeinsam etwas erleben dürfen mit Jesus und dass wir etwas hören dürfen aus seinem Wort. Ulrich hat es ja schon gesagt, dass jetzt der Fokus in den nächsten zwei Monaten sein soll auf dem Thema Spiritualität im Alltag. Also wie wir das, was uns geschenkt ist von Gott, was uns von ihm in unser Leben hineingegeben ist, ganz praktisch auch dann zur Wirklichkeit. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich wurde heute Morgen nach dem ersten Gottesdienst belehrt, dass das wohl von Erich Kästner ist und nicht, wie ich fälschlicherweise behauptet habe, aus der Studentenrevolution kommt. Die haben halt auch ein paar gute Sachen aufgenommen. Vielleicht kommt nachher noch jemand auf mich zu und sagt mir, wo es wirklich herkommt. Aber darum geht es nämlich, Glaube im Alltag. Und die Sehnsucht, so sehe ich das bei mir, aber auch bei vielen Menschen, mit denen ich rede, ist da sehr groß. Nämlich die Sehnsucht danach, dass unser Glaube nicht nur eine Kopfsache ist, sondern dass es wirklich uns prägt, auch im Alltag. Dass wir Glaube leben in unserem Studium, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, auch in der Öffentlichkeit. Aber die Frage ist natürlich, wie? Wie können wir das? Wie gelingt uns das? Und wir merken, es muss irgendwie von innen nach außen gehen. Das muss erst in uns wirklich Gestalt gewinnen, in unserem Inneren, in unserem Denken und Fühlen, dass es dann in unserem Leben auch nach außen gehen kann. Spiritualität im Alltag, das hat ja damit zu tun, dass wir uns darum bemühen. Und so interpretiere ich jetzt erstmal das Wort studieren. Studieren ist ja vielleicht möglicherweise für den einen oder anderen oder die eine und die andere im Augenblick nicht ein ganz beliebtes Wort. Ja, wenn jetzt gerade so die Prüfungen sind, eine Person hat zu mir gesagt, ich hatte gestern Blogseminar, Freitag, den ganzen Abend, gestern 10 Stunden, ich bin fertig. Ja, ich konnte deine Predigt gar nicht folgen. Aber dass sie das dann gesagt hat, fand ich natürlich auch, ich dachte, das wäre so, naja, auf jeden Fall, vielleicht, wenn du sagst, das Wort studieren, dieses Thema der heutigen Predigt, das ist eigentlich für mich so eine Art Hasswort, vielleicht nicht, aber so, sag mal, gewöhnungsbedürftig, müsste ein bisschen mit Sahne oder so versehen werden, dann kann ich das sehr gut verstehen. Aber dieser Aspekt des Lernens ist etwas ganz Zentrales, auch in der Bibel. Auch für Jesus Jünger. Denn Jesus ist nicht nur unser Erlöser, er ist nicht nur unser Heiland, er ist nicht nur der Herr, sondern er ist auch der Lehrer. Wenn wir die Evangelien lesen, merken wir das. Er sagt, es kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Rainer Riesner, der Vater von dem Daniel, der vor 2 Jahren bei uns für ein Jahr als Praktikant war, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, der hat seine Dissertation geschrieben über Jesus als Lehrer. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal, dass Jesus seine Jünger, so wie es für die Rabbinen der damaligen Zeit üblich war, in eine ganzheitliche Lebensschule nimmt. Jünger, das, was Luther als Jünger übersetzt, heißt eigentlich Schüler, Talmid auf Hebräisch. Vielleicht kennt ihr das Wort Talmud, das, was man lernen muss. Also dieses Studieren, dieses Jüngersein von Jesus, dieses Lernen von Jesus ist ein Ausdruck unserer Spiritualität. Es hat etwas zu tun mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Hinhören. Es hat auch was zu tun, damit lernen zu wollen. Im Jesaja, da heißt es an einer Stelle in dem sogenannten Knecht Gottes Lied, er hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre, wie ein Schüler hört. Jochen Klepper hat das ja aufgenommen in seinem Lied. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Und dieses Lernen wollen, dieses Hören wollen, dieses geöffnete Ohr zu haben zu Gott hin, im Alltag, bereit sein zu lernen und dann das Gelernte umzusetzen, darum soll es heute gehen. Und ich habe euch 3 Gegenstände unseres Studiums mitgebracht. Und ich sage es nochmal auch für die vielleicht, die nicht oft hier sind oder mich nicht so oft gehört haben. Es gibt bei mir oft drei Punkte. Ich habe auch schon mal eine 7-Punkte-Predigt gehalten, die habe ich, erspare ich euch. Und ihr dürft wissen, dass der dritte Punkt immer der kürzeste ist. Also ihr müsst nicht von der Länge des ersten Punktes sozusagen hochrechnen. Wenn jemand mitstoppen will, kann er gerne das tun und mir hinterher sagen, wie das ist. Also der erste Punkt, wie das in der Realität ist. Ob das nur meine Wahrnehmung ist oder ob es dann wirklich so ist. Mein erster Punkt. Gegenstände unseres geistlichen, spiritualitätsbezogenen Studiums. Erstens, als Ausdruck meiner von Jesus geprägten Spiritualität im Alltag will ich sein Wort studieren. Ich sage es nochmal, als Ausdruck meiner von Jesus geprägten Spiritualität im Alltag will ich sein Wort studieren. Die Bibel ist ja Gottes Wort für uns. Wir haben keinen anderen Zugang zu den Worten Jesu oder der Geschichte Israels, in der Gott gehandelt hat, als durch diese Bibel, durch dieses Wort. Man kann unterscheiden zwischen, was ist jetzt Gottes Wort in der Bibel, was ist möglicherweise Menschenwort, und da gibt es ja viele Diskussionen drüber, und das ist auch gut, dass man darüber diskutiert. Aber letztlich müssen wir sagen, uns erreicht Gottes Wort durch die Bibel. Er spricht auch zu uns durch die Worte anderer, durch Visionen, durch Wegweisungen, durch Träume und so weiter. Und da sind wir dankbar für, sind wir offen für. Aber wir wissen, der zentrale Weg, in dem Gott redet in diese Welt hinein, ist dieses kostbare Buch, die Bibel, umkämpft, in vielen Ländern verboten und doch eine Quelle der Kraft, eine Quelle des Lebens. Jesus sagt einmal zu den Juden in Johannes 8, da geht es unter anderem um das Wort auch in Johannes 6, da sagt er, ihr sucht in der Schrift, denn ihr glaubt, und in Klammern zurecht, Klammer zu, dass ihr in ihr das ewige Leben findet. Und sie ist es, die von mir Zeugnis ablegt. Also ihr macht es richtig, dass ihr die Schrift erforscht. In ihr findet ihr das ewige Leben. Und wenn ihr genau hinschaut, redet sie von mir. Und nicht viel weiter, auch in Johannes 8 sagt er dann, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Wenn ihr bleiben werdet, da ist dieses längere, lebenslange Studium, das Bleiben an der Rede Jesu gemeint. Dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und in der Apostelgeschichte wird erzählt von den Juden in Beröa, das war eine kleine Stadt, Philippi, Thessalonich, Beröa, so ging das. Paulus wurde in Philippi verfolgt, er wurde in Thessalonich verfolgt und dann heißt es in Beröa, die in Beröa waren, die waren anders als die, weil sie studierten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Also die haben gesagt, das, was der Paulus uns jetzt hier bringt über Jesus, das testen wir ab und checken das ab gegen die Heilige Schrift, die wir kennen, nämlich damals natürlich primär das Alte Testament. Diese Bereitschaft, die Heilige Schrift zu studieren, dieses Merkmal der Jesus-Jünger, dieses Lernen, ist schon im Alten Testament ein wesentliches Merkmal. In Josua 1 zum Beispiel, an dem Übergang, wo Josua jetzt die Leitung übernimmt von dem gestorbenen Moses, spricht Gott ihm zu, lasst dieses Wort der Tora nicht von deinem Munde kommen, sondern studiere es Tag und Nacht. Und dann geht's weiter, fürchte dich nicht, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost bist, unverzagt seid, bin bei dir. Aber die Bedingung oder die Lebensregel, die damit verbunden ist, du sollst das Wort der Weisung nicht von deinem Munde kommen lassen. Warum von dem Munde? Ja, weil man damals, wie das heute auch noch in vielen Kulturen ist, laut liest. Ja, ich mache das manchmal auch, wenn ich zum Beispiel die Bibel auf, versuche gerade Holländisch zu lernen, mehr so aus Spaß zur inneren Erbauung, um ein bisschen zu lachen zu haben. Auf jeden Fall, dann lese ich den Text eben auf Holländisch. Aber ich lese ihn laut, weil sich das einprägt. Und so ist dieses Lesen damals, wenn er sagt, lass das Wort nicht von deinem Munde kommen, dann ist das gemeint, man redet es, während man es liest. Lass es nicht von deinem Munde kommen. Studiere es Tag und Nacht. Gib es den Kindern weiter, so werden wir in der Tora ermutigt. Oder Psalm 1, wohl dem Menschen, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen oder wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust, hat Leidenschaft für dein Gesetz, das Gesetz des Herrn, Tag und Nacht. darüber, wo er Tag und Nacht darüber murmelt. Das ist dieses gleiche Prinzip, dass man das Wort Gottes liest und dass man es in sich aufnimmt. Dieser Wunsch, diese Entschlossenheit, Gottes Wort zu studieren und dadurch das Denken formen zu lassen, ist ein wesentliches Merkmal, so glaube ich, von Menschen, die an den lebendigen Gott glauben. Was passiert denn dann in diesem Studierungsprozess? Es entsteht eine innere Landkarte. Es entstehen Fixpunkte. Und wenn wir sie aufnehmen, werden es zu Fix- und Entscheidungspunkten für unser Leben. Zum Beispiel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben. So ein Fixpunkt. Es entstehen Fixpunkte für unsere innere geistliche Landkarte. Es entstehen auch die Wahrnehmung von Gefährdungen. Es entsteht aber auch die Wahrnehmung von guten Wegen, die nach vorne führen, von Verheißungen, Hoffnung, Sehnsucht. All das entsteht. Grenzen werden gezogen. Das Studieren des Wortes Gottes ist ein wesentliches Merkmal. Und auch in unserer Christustreff-Gemeinschaft ist es ja so, dass wir dem Raum geben wollen. Und wir merken, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dass immer wieder eine Neubesinnung und ein Ernstnehmen des Studiums der Heiligen Schrift Auslöser für geistliche Bewegungen war, wie zum Beispiel die Reformation. Durch die Neuentdeckungen, nicht nur von Luther, sondern dadurch, dass die Bibel dann auf einmal in der Volkssprache zugänglich war, in vielen, vielen, für viele Menschen, in den Häusern, auf den Bauernhöfen, in den Städten, bei den Arbeitern, auf allen Ebenen der Gesellschaft. Oder beim Pietismus im 17. Jahrhundert, Philipp Spener, er war ein Dekan, ein Pfarrer in Frankfurt, und er hat gesagt, ich möchte eigentlich, und er hat eine Schrift geschrieben, Pia Desideria, fromme Wünsche, und er hat gesagt, ich möchte eigentlich, dass nicht nur die Pfarrer die Bibel auslegen in der Kirche, das ist natürlich wichtig und ganz wesentlich, weil er war es ja selbst. Aber er sagt, ich möchte, dass die Menschen auch in den Häusern miteinander die Bibel lesen. Dass überall die Bibel in kleinen Kreisen, in kleinen Kirchlein, so nannte er das, Ecclesiola in Ecclesia, also kleine Kirchlein, Hauskirchlein, dass die gelesen wird und dass so die Menschen eine Veränderung, eine Orientierung erfahren. Es gibt keine Jesus-Spiritualität abgelöst von der Bibel. Wenn du Jesus-Jünger sein willst, dann glaube ich, gehört es dazu, dass die Bibel in deinem Leben studiert wird. Jetzt ist die Frage, wie kannst du das denn tun? Ich weiß, dass das vielen schwerfällt, inklusive mir selbst. Ja, ich bin nicht der Held des Bibellesens, will ich ganz deutlich machen. Das braucht Anstrengung, das braucht Wollen, das braucht Entschlossenheit, dass dieser Schatz immer neu erschlossen wird. Dazu habe ich drei ganz, ganz kleine Hinweise. Wie kann das gelingen? Erstens, lass dich darauf ein, dass das ein Langzeitprojekt ist. Neulich sagte jemand zu mir, ich habe jetzt einmal das Neue Testament gelesen, jetzt habe ich es ja für mein Leben. Ne? Sag ich, nee, du, das musst du immer wieder lesen, ja, ich jedenfalls. Und wenn du mal 2 Monate habest du nicht die Bibel gelesen, weil einfach andere Dinge, zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft, die jetzt aus ist, so wichtig waren oder was weiß ich, dann ist es auch okay, ja. Aber suche immer wieder nach Wegen, dass dieses Langzeitprojekt, die Bibel in deinem Leben, als Objekt deines Studiums, deines geistlichen, jüngerschaftlichen Studiums Ort fasst. Dann zweitens brauchst du dazu Kreativität. Ich mache das so, dass ich Bibel höre. Vielleicht hast du das Gefühl, ich will nicht immer noch mehr so ein Buch lesen. Ich muss schon so viele Bücher lesen. Und dann immer diese Haltung, dass man so gebückt liest oder so ist ungerundet für den Rücken. Ne? Aber du kannst ja auch, zum Beispiel, wenn du auf deinem Trainer bist, ja, du kannst die Bibel, ja, YouVersion, kannst du runterladen. Faith Comes by Hearing, eine super Webseite, da hast du auf allen möglichen Sprachen, kannst die Bibel runterladen und, das findest du. Oder beim Joggen, ja, ich weiß zwar nicht, was das ist, Joggen, aber ich habe gehört, dass Menschen das machen, ja. Beim Joggen kannst du Bibel hören, ja. Und Da kann zum Beispiel auf einmal der Heilige Geist ein Wort für dich lebendig machen. Ich höre gerade regelmäßig, weil ich unbedingt mein Arabisch verbessern will, weil ich jetzt viel auch mit Flüchtlingen zu tun habe, höre ich jetzt gerade Genesis 1 auf Arabisch. Ich weiß nicht, ich habe es schon 20 Mal gehört. Und gestern, auch wieder in der Autofahrt, höre ich das und da kam dieses Wort, wo Gott zu Abraham sagt, höre auf das, was deine Frau Sarah sagt, in allem, was sie sagt. Ja, und das hat mich angesprochen, weil ich dachte, das ist doch mal eine Lebensregel für mich. Ja, alles, was meine Frau mir sagt, darauf soll ich hören. Ja, und da fiel mir ein, wo ich nicht auf sie gehört habe neulich, nämlich wo ich Medikamente genommen habe, die ich nicht hätte nehmen sollen und wo bei mir eine Allergie ausgelöst wurde. Und dachte ich, hättest du mal dem Wort Gottes an Abraham Folge geleistet, höre auf deine Frau in allem, was sie sagt. Ich habe das zwischendurch noch jemand. In der ersten Predigt habe ich das nicht gesagt, habe ich zwischendurch gesagt. Deswegen fiel mir ein. Da war die Frau, die war so ein Ehepaar. Die war total happy. Und das merkt ihr das, was der Roland sagt, ja. Also die Bibel kann auf einmal ganz überraschend reinsprechen. Es ist ein Langzeitprojekt. Es ist eine Aufgabe für deine Kreativität und es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, deswegen haben wir Hauskreise, deswegen haben wir Bibel pur, deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten, deswegen haben wir Predigen, dass wir gemeinsam studieren das Wort Gottes in Familie, Hauskreis, Gemeinde. Also erster Punkt, das war, ich sag's der längste, wo hat das Studium der Bibel einen festen Platz in deinem Leben? Was studieren wir? Gegenstand studieren die Bibel. Also erstens das Studium der Bibel, das zweite ist das Studium, na was denkt ihr, geistliches Studieren. Ich glaube, das Studieren der Welt ist ein wichtiges, eine geistliche Aufgabe. Unsere Gesellschaft, unsere Umwelt zu verstehen, die weltweiten Entwicklungen zu sehen. Was passiert in der Welt? Die Welt lesen lernen. Politische Entwicklungen und. Und das bedrängt uns ja. Diese Welt studieren auch unsere Nachbarschaft. Was nehmen wir wahr? Aber jetzt kommt das Besondere, nämlich, dass wir das tun im Licht dessen, was wir vom Wort Gottes aufgenommen haben. Dass wir sozusagen auf die Welt schauen unter dem Aspekt des Wortes Gottes. Dass wir auf die Welt schauen, wie Jesus auf die Welt schaut. Dass wir als Jesus-Jünger gelernt haben, wie Jesus auf die Welt zu schauen. Deswegen ist unser Studium der Umgebung, der Umwelt, der Gesellschaft, sei es in der Nähe oder in der Ferne, immer etwas aufgrund unseres Studiums und des Ernstnehmens des Wortes Gottes, weil sie ist unsere Deutungshilfe. Wir sehen ja immer nur die Oberfläche. Auch wenn wir einander sehen, wir sehen immer nur Oberfläche. Das Wort Gottes hilft uns, Tiefenschärfe zu entwickeln. Wir sehen auch manchmal nur das, was wir sehen können, was wir gelernt haben zu sehen. Ich habe ein kleines Beispiel aus dem Orient. Da sind wir ja oft gewesen. Und man kann im Orient bei einem Mann, einem verheirateten Mann, sofort sehen, ob er orientalischer Christ oder Muslim ist. Wisst ihr warum? Gut, wenn man den Namen hört, wenn er Jimmy heißt, ist er wahrscheinlich eher Christ. Wenn er Ahmed heißt, ist er eher Muslim. Ja, es gibt auch Namen, die zum Beispiel Abdallah. Es gibt Christen und Muslime, die Abdallah heißen, also in Ägypten jedenfalls. Sobald ein Mann einen goldenen Ring hat, ist er orientalischer Christ und nicht Muslim. Weil für sunnitische muslimische Männer Gold nicht angemessen ist, sondern immer nur Silberringe. Das habt ihr jetzt gehört und ihr werdet es von jetzt ab wissen, wenn ihr jemanden seht. Ja? Das ist eine Deutungshilfe. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir erst dann sehen, wenn wir sie verstehen. Oder im Orient, also wenn man dieses Zeichen bei uns, was bedeutet das? Komm her. Also in manchen Ländern ist das ein sehr, sehr unhöfliches Zeichen. Ja? Im Orient sagt man, komm so her. Das ist komm her. Ja? Und für mich war das früher, wenn ich da hinten in Ägypten, und die machen immer so, dachte ich, was haben die denn an den Fingern oder so, ne? Ach so, komm, ja, komm. Also wir brauchen, das sind jetzt ganz Mini-Beispiele, aber das könnt ihr auf der immer drüber reden, dass man sieht erst das, was man lernt zu sehen. Ja, wenn ich, sagen wir mal, Krankenschwester bin und ich schaue auf einen bestimmten Raum im Krankenhaus, habe ich einen ganz anderen Blick. Ich sehe vielleicht, sind die Sachen da oder sind, ich als Besucher sehe da überhaupt nichts, ja, weil ich keine Ahnung von Krankenpflege habe. Und so brauchen wir eine Deutungshilfe. Und die Hauptdeutungshilfe für die Kultur dieser Welt ist das, was wir von Jesus lernen. Matthäus 9, da ist für mich das eine Lieblingsstelle, die ich schon öfters genannt habe, weil es für mich ganz klassisch zusammengefasst ist. Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Wiesen von Galiläa, Matthäus 9, 35. Und dann sagt er, heißt es, und als er die Menschen sah, war er von Erbarmen bewegt, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und dann heißt es weiter, und er sagte zu seinen Jüngern, hebt eure Augen auf und schaut, seht das Feld, ist weiß zur Ernte. Das heißt, Jesus mit seiner Lerngemeinschaft, eine Wandergemeinschaft des Lernens, sind unterwegs und sie sehen Menschen und Jesus sagt, schaut mal, Schafe ohne Hirten, keiner kümmert sich um die. Menschen, die vergessen sind, verlassen, keiner kümmert sich, sind unversorgt, sie sind in Bedrängnis. Das ist das Bild des Schafen ohne Hirten. Es ist nicht so auf so einer grünen Weide in Hessen, wo es nicht drauf ankommt, weil ein Zaun ist, sondern ist es in der Berglandschaft Judäas, wo es für ein Schaf sehr gefährlich ist, ohne einen Hirten rumzulaufen. Weil statt dem Hirten kommt dann der Wolf. Ja, also er lehrt seine Jünger, auf die Menschen zu schauen unter dem Aspekt ihrer Not und ihrer Bedürftigkeit. Und dann dreht er es aber sofort um und sagt, und gleichzeitig schaut mal hin, ein Feld weiß zur Ernte. Das ist ein sehr, sehr positives Bild. Das ist so wie ein Sechser im Lotto. Das ist, die Ernte ist reif, es ist ausgereift. Wir können jetzt ernten, das Überleben des nächsten Jahres ist gesichert. Das Saatgut für das über- und übernächste Jahr ist auch dabei. Das heißt, die gleiche Situation lehrt Jesus, seine Jünger unter zwei Aspekten zu sehen. Nämlich dem Aspekt der Bedürftigkeit, der Not und auf dem Aspekt des Potenzials und der Möglichkeit. Krise und Chance. Und so lernen sie in diesem dreijährigen Jüngerschaftsstudiumsprozess von Jesus die Welt geistlich anzusehen. Und das können wir aufgrund des Neuen Testaments nachvollziehen. Weil dazu sind die Evangelien geschrieben und dazu sind auch die Briefe geschrieben, um uns genau auf diesem Prozess des geistlichen Studiums zu leiten. Andere geistlich anzusehen. Wilhelm Busch, der Pastor aus Essen, der dieses sehr bekannte Buch Jesus, unser Schicksal geschrieben hat, beziehungsweise einer seiner Freunde hat es nach seinem Tod aus Predigten eigentlich zusammengestellt, millionenmal nachgedruckt. Der erzählt in einem anderen Buch, Plaudereien aus meinem Studierzimmer heißt das, wie er den Pastor Friedrich von Bodelschwingh in der Anstalt Bethel besuchte. 30er Jahre. Viele, viele Menschen sind dort in diesem Sprechzimmer dieses Pfarrers. Und Wilhelm Busch beschreibt, wie einer nach dem anderen reingeht und nach einer kurzen oder gewissen Zeit zurückkommt mit einem gelösten, fröhlichen, mutvollen Gesichtsausdruck und denkt, was ist das? Was ist das bei diesem Pastor, dass wenn die Leute reingehen mit ihren Sorgen, dass sie rauskommen und sind verändert. Was ist das? Und dann geht er selbst rein, er kommt dann an die Reihe und hat mit ihm auch einige Dinge zu sprechen, was ihn seinen weiteren beruflichen Weg betrifft und so. Und dann beschreibt er, dass Bodelschwingh ihm gegenüber saß und dass dann direkt hinter ihm, also hinter Busch, so ein Kreuz war. Und der Friedrich von Bodelschwingh, so hat Wilhelm Busch das dann geistlich gedeutet, schaute immer gleichzeitig auf den Menschen und auf das Kreuz. Also er sah immer den Menschen unter dem Aspekt Gottes, unter dem Aspekt Jesu, der Erlösung, dessen, was Jesus getan hat. Und er sagt, das habe ich gelernt und das will ich weiter lernen, geistlich zu sehen. Deshalb, wenn wir studieren als Jünger Jesu, wenn wir in die Jüngerschaft, in Schule gehen, ins BA-Studium mit Jesus, ins MA-Studium, ins was auch immer Studium wir gerade sind, ich habe das Gefühl, ich bin im Kindergarten, wenn ich mich selbst anschaue, ich bin ganz am Anfang. Man muss auch immer wieder neu anfangen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir von ihm lernen, auch die Welt und auch unsere Umwelt anzuschauen. Weltweite Trends, in der Nachbarschaft, egal was, geistlich sehen lernen. Dieses geistliche Sehen hat immer ein natürliches Element. Das ist nicht nur so Herzzeichen wie eine Vision, das ist natürlich auch das Wahrnehmen, was wir wahrnehmen können nach bestem Wissen und Gewissen durch unsere Ratio und so weiter, durch Hilfsmittel, durch Statistiken etc. Aber es hat auch diesen geistlichen Aspekt des durch das Wort Gottes geschulten Blickes. Wie sehen wir zum Beispiel auf die Stadt Marburg? Wir sehen über 20.000 Studenten. Wir sehen viele aus anderen Ländern, schönerweise auch hier bei uns im Christustreff. Was heißt hier geistlich sehen? Wenn man geistlich sehen lernt, kann das schnell zu einer Berufung führen. Weil das, was wir sehen, kann dann in unserem Herzen zu einem Anstoß werden, zu handeln aufgrund dessen, was wir sehen. Aber zunächst, so sagt es Jesus in Matthäus 9, beten, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet und dann tun. Und hier sind wir miteinander eine Lerngemeinschaft. Als Gemeinde Christi wollen wir eine Lerngemeinschaft bilden für das Studieren des Wortes Gottes und das Studieren der Welt Gottes. Es kommt der dritte, letzte Punkt. Also erstens, das geistliche Lernen, Spiritualität im Alltag studieren, betrifft das Wort Gottes auf kreative Weise in langfristiger Perspektive. Zweitens, es betrifft unsere Umwelt, unsere Welt, die wir lernen, im Lichte Gottes zu sehen, zu deuten. Daraus können Berufungen kommen. Was könnte denn der dritte Gegenstand unseres geistlichen Studierens sein? Was fällt euch da ein? Was könnte das sein? Mein Vorschlag, der dritte Gegenstand unseres geistlichen Lernens im Alltag, unserer Achtsamkeit und unseres Studierens, ist unser eigenes Herz. Unser eigenes Herz. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, als er die Ältesten in Ephesus nochmal trifft, bevor er dann nach Jerusalem geht und dann nach Rom als Gefangener, er weiß, das ist das letzte Mal, dass sie sich treffen, da sagt er zu ihnen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter die der Heilige Geist euch als Hirten eingesetzt hat. Also dieses Acht haben auf sich selbst, auf das Herz. Erforsche mich, Herr, und sieh, wie ich's meine. Und zeige mir, ob ich auf gutem Wege bin oder auf bösem Wege. Psalm 139 am Ende. Und leite mich auf ewigem Wege. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Also das Herz. Das Herz in der Bibel ist der Sitz der Person. Das ist das Kontrollzentrum, das Entscheidungszentrum. Das ist nicht so sehr die Emotion, die ist mehr so in dem Eingeweiden nach biblischer Sprache angesiedelt. Da fühle ich persönlich auch immer so die Emotion am meisten. Das Herz, so ist in biblischer Deutung, ist es das Personenzentrum. Und auch das soll studiert werden, A und B gebildet, geformt und verändert werden. Verändert euch selbst durch Erneuerung eures Denkens, Römer 12. Und ein Satz im ersten Petrusbrief, der mich sehr, sehr anspricht, wo ich zurzeit, seit einiger Zeit immer wieder hin zurückkomme, da heißt es, habt eure Herzen gereinigt zu ungeheuchelter Liebe für die Geschwister. Ein sehr herausfordernder Satz. Habt eure Herzen gereinigt zu ungeheuchelter Liebe für die Geschwister. Da merke ich, in meinem Herzen sind manchmal Widerstände. Ich habe Vorurteile. Ich merke, mir fällt die Liebe schwer. Mir fällt die Versöhnung schwer. Mir fällt die Vergebung schwer. Das ist eine Aufgabe. Und vielleicht fängt sie mit dem Studieren an, dass ich erstmal sehe, was ist es denn eigentlich in mir, was sozusagen mein Herz belastet, vielleicht sogar beschmutzt. Und wie kann ich jetzt einen Weg finden zu einem gereinigten Herzen? Das heißt nicht einem sündlosen Herzen, das ist ja keiner von uns. Aber zu einem Herz, das fähig wird, den anderen, die andere wieder neu anzunehmen. Und zwar echt und nicht nur, hallo, I'm okay, you're okay, sondern wirklich, das ist ein Weg. Und deswegen glaube ich, die schwerste Aufgabe von diesen drei Studieraufgaben ist das Herzstudium. Das Studium des eigenen Herzens. Und die geistliche Herzensbildung. Was muss rein in mein Herz, in meine inneren Entscheidungen und Motive? Und was muss raus? Und nicht nur die Lehre von Jesus, über die wir schon sprachen, sondern auch die Lehre der Apostel gibt uns da Hilfestellung. In den Briefen Galater, Epheser, Kolosser vor allen Dingen, da haben wir in der zweiten Hälfte, nachdem entfaltet wird, was Gott uns schenkt in seiner Gnade, so einen Teil, wo es darum geht, so jetzt legt das ab, alle Lüge, all Hass, allen Groll, alle Bitterkeit, zieht aber an den neuen Menschen. Put off, put on. Was muss ich loslassen? Was muss ich anziehen? Ein Seelsorger hat mir mal vor langer Zeit das gesagt, als ich auch immer in der Krise war. Ich bin eigentlich immer in der Krise, aber egal, da war ich auch mal wieder in der Krise. Und da sagt er, Roland, frag dich mal diese beiden ganz einfachen Fragen. Was muss ich lieben und üben? Also wir fangen anders an. Was soll ich lassen und hassen? Und was soll ich lieben und üben? Das konnte ich mir gut merken. Was soll ich lassen und hassen? Und was soll ich lieben und üben? Das war so eine ganz einfache Frage, die mir aber geholfen hat. In dieser Herzkorrektur, in dieser inneren Herzveränderung. Diese drei Gegenstände unseres Studiums habe ich euch heute Morgen nahegebracht. Das Wort Gottes, die Welt und Umwelt und unser Herz. Und das zu studieren, aber nicht primär akademisch, sondern geistlich, in Einheit zwischen Denken und Tun. Er hat mich gelehrt zu hören, wie ein Jünger hört, und dann heißt es weiter, ich war nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück, sondern ich gehe diesen Weg weiter. Eine große Aufgabe, auf der Gottes Geist uns unterstützen will. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns Wegweisung gibt, ein Licht auf dem Wege. In den Zusagen, aber auch in den Warnungen, dein Wort, Herr, ist die Richtschnur, ist der feste Grund. Und danke, Herr, dass wir mit dir lernen können, die Welt zu sehen, so wie du sie siehst, als deine Jünger, als deine Schüler. In Liebe und Barmherzigkeit und dennoch auch in Klarheit. Und vor allen Dingen, Herr, hilf uns, dass wir unser Herz studieren und dass wir dein Licht hereinlassen in unser Herz. Dass wir es verändern können, Herr, weil du es bist, der letztlich durch seinen Geist die große Herzoperation bei uns angesetzt hat. Danke, Herr, dass das ein Weg des Lebens ist. Danke, dass Spiritualität, geistiges Leben in den Alltag hinein kommen darf. Danke, Herr, dass du mit uns gehst durch Höhen und Tiefen, durch Gelingen und Versagen, weil du der treue Gott bist. Amen.